Sein Name war schon vor einigen Jahren öfter mal in den Schlagzeilen und jetzt ist er wieder da. Egisto Ott, der einstige Polizist und langjährige Verfassungsschützer, ist erneut ins Visier der Justiz geraten.
Egisto Ott sitzt seit vorgestern in Untersuchungshaft.
Und zwar, weil man ihm Spionage vorwirft, und zwar Spionage für das Land Russland. Egisto Ott soll unter anderem einen speziell verschlüsselten Laptop mit geheimdienstlichen Informationen nach Moskau geliefert haben. Und zwar im Auftrag für einen anderen, eher umstrittenen Mann, nämlich für Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek. Einen Verdacht der Spionage gab es übrigens gegenüber Ott schon früher einmal und der Beschuldigte hat diesen noch im März 2021 in einem seiner seltenen Interviews mit dem ORF von sich gewiesen.
Vollkommener Schwachsinn. Also ich habe noch nie irgendwelche dienstlichen Daten irgendjemandem weitergegeben.
Aber nun hat sich der Verdacht offenbar erhärtet. Hinweise dazu kamen von ausländischen Geheimdiensten. Aber auch die Behörden in Österreich und Deutschland sind jetzt sehr alarmiert. Bundeskanzler Karl Nehammer hat deswegen für kommende Woche einen nationalen Sicherheitsrat einberufen. Wir sehen uns in dieser Folge an, wer dieser geheimnisvolle Egisto Ott eigentlich ist, von dem es keine Fotos und nur wenig Videomaterial gibt. Und ein Hinweis gleich zu Beginn: In den Shownotes dieser Folge finden Sie die Links zu zwei älteren Podcasts aus unserer Audiothek zum Nachhören, und zwar aus dem Februar 2022. Schon damals habe ich mich mit Anna Thalhammer, zu der Zeit Reporterin der Presse, heute Profilchefredakteurin, auf die Spuren von Egisto Ott begeben. Und wir haben damals den ominösen Akt der Staatsanwaltschaft Wien gelesen, in dem diverseste Skandale von BVT über Wirecard bis Ibiza zusammengelaufen sind und in die die immer gleiche Clique aus Ex-BVT-Beamten verstrickt war.
Presse Play. Was wichtig wird.
Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich habe mir heute meinen Kollegen Daniel Bischoff ins Studio geholt. Er kennt sich sehr gut aus mit dem BVT, mit Geheimdiensten generell, aber auch mit der ganzen Causa rund um Egisto Ott. Aber bevor wir beide gleich loslegen, hören wir eine kurze Werbung.
Mein Name ist Eva Weißenberger und ich will Ihnen heute meinen neuen Podcast vorstellen, Lookout Außenwirtschaft. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutiere ich über aktuelle geopolitische Fragen. Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Ich freue mich, wenn Sie hineinhören. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Hallo Daniel.
Hallo.
Jetzt reden alle seit Tagen von diesem Egisto Ott, machen sich teilweise auch ein bisschen lustig über den Vornamen, muss man sagen. Aber jetzt frage ich dich mal kurz und knapp, wer ist dieser Egisto Ott eigentlich?
Also Egisto Ott ist ein ehemaliger Mitarbeiter des heimischen Verfassungsschutzes. Er war davor unter anderem als Verbindungsbeamter an der österreichischen Botschaft in Italien und in der Türkei tätig. Und es gibt jetzt schon seit Jahren Spionagevorwürfe gegen ihn, aber in den vergangenen Tagen hat sich die Situation nun zugespitzt.
Ja, das kann man wohl sagen. Er sitzt seit dem Osterwochenende in Untersuchungshaft. Was wirft man ihm denn diesmal vor?
Also Ott wird bereits seit 2017 vorgeworfen, dass er für Russland spioniert haben soll. Er hat diese Vorwürfe stets bestritten, das macht er auch jetzt. Er wurde auch bereits einmal im Jahr 2021 deswegen verhaftet, er kam dann aber bald wieder frei. Im heurigen März kamen nun aber neue Hinweise aus Großbritannien nach Österreich und demnach soll Ott, also den russischen Geheimdiensten, im Jahr 2022 die Handys von 3 hochrangigen Beamten des Innenministeriums verschafft haben und auch einen Laptop mit sehr, sehr sensiblen Informationen soll er den Russen übergeben haben.
Jetzt hast du gesagt, man wirft ihm aber schon seit 2017 vor, spioniert zu haben. Ja. Er war auch mal verhaftet. Trotzdem frage ich mich, wenn man diese Verdachtsmomente schon hatte und geprüft hat, ihn wieder freigelassen hat und warum man da nicht mehr drauf geschaut hat.
Ja, das ist die große Frage. Ich meine, heute war auch der ehemalige Verfassungsschutzdirektor Peter Griedling im Ö1 und er hat gesagt, da konnte man eigentlich bisher nicht viel mehr machen, weil man hat ihn ja eh suspendiert. 2017, diese Suspendierung wurde dann auch wieder aufgehoben und es liefen auch strafrechtliche Ermittlungen gegen Ott über Jahre. Und er wurde dann auch versetzt an die Sicherheitsakademie, aber war offenbar weiterhin in diesem Dunstkreis des Innenministeriums tätig und hatte da offenbar weiterhin Zugriff zu sehr sensiblen Informationen. Und da kann man, glaube ich, durchaus fragen, warum wurde er nicht näher überwacht, wenn diese schweren Vorwürfe im Raum stehen. Ich glaube, das müsste man jetzt aufarbeiten.
Und ob da jemanden gab, der ihn sozusagen die schützende Hand über ihn gehalten hat. Jetzt taucht da in der ganzen Sache auch noch ein anderer Name auf, den wir ja schon seit einigen Jahren immer wieder hören, nämlich der Name von Ex-Wirecard-Manager Jan Marszalek. Was haben denn die beiden, also Egisto Ott und Jan Marszalek, miteinander zu tun?
Genau, also eigentlich sind das drei maßgebliche Personen. Da haben wir einerseits eben den Jan Marszalek, der war früher Wirecard-Vorstand, wie dann diese ganze Sache mit der Insolvenz von Wirecard öffentlich wurde. Mit diesen Betrugsvorwürfen ist der untergetaucht, geflohen. Und arbeitet seither und offenbar auch schon früher sehr eng mit den russischen Geheimdiensten zusammen. Das ist die erste Person. Mhm. Dann gibt es den Martin Weiß, das war auch ebenfalls ein früherer Verfassungsschützer, der war auch der Vorgesetzte von Ott und dann eben den Ott. Nun soll das Ganze so als Dreiecksbeziehung abgelaufen sein. Der Marszalek soll für Russlands Geheimdienste dem Weiß gewisse Aufträge erteilt haben und der Weiß soll diese Aufträge dann wiederum an Ott weitergeleitet haben. Und der Ott soll dann in Österreich durch seine diversen Kontakte und seine Netzwerke und seinen Zugriff, den er hatte auf die Informationssysteme, diese Informationen auch beschafft haben.
Jetzt hast du Kontakte gesagt, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Es fällt auf, dass dieser Egisto Ott offenbar bestens vernetzt war in sämtliche politische Lager. Wie kam das? Und offenbar hat jeder irgendwie auch mit dem reden wollen. Also ich versuche die ganze Zeit so nachzuvollziehen, was war an dem Typen so spannend und wie mächtig war der, dass sich alle mit dem ja zusammensetzen wollten und mit dem zu tun hatten.
Das finde ich auch sehr spannend, weil gegen Ott gab es eben schon bereits 2017 diese Vorwürfe und trotzdem hat er mit Politikern fast aller Fraktionen Kontakt gehabt. Also offenbar mit Leuten von den Neos, von der FPÖ, auch zu Peter Pilz, der damals schon eigenes Online-Portal betrieb. Aber es war eigentlich schon längst bekannt, dass der im Verdacht steht, da doch gravierende Geheimnisse verraten zu haben. Also offenbar hat es dann auch vielleicht manchen Politikern an der Sensibilität gemangelt, denen vielleicht ein bisschen Distanz zu dem zu halten. Oder es könnte auch die Verlockung zu groß gewesen sein, dass der denen, weil man gewusst hat, der hat einen guten Einblick und sehr exklusive Informationen, dass die Verlockung zu groß war, diese Informationen zu bekommen und dass man deswegen über diese Vorwürfe hinweggesehen hat.
Jetzt ist es ja so, dass auch unsere frühere Kollegin Anna Thalhammer, heute Profilchefredakteurin, vor circa 2 Jahren relativ viel rund um Egisto Ott und auch Martin Weiß und auch Jan Marszalek recherchiert hat. Und Oliver Pink, der Innenpolitikleiter unserer Zeitung, hat es in seinem Newsletter, den er immer am Mittwoch verfasst, daran erinnert, dass damals Anna Thalhammer auch in den Genuss gekommen ist von Egisto Otts Persönlichkeit. Also der dürfte auch sehr ungut geworden sein. Also sie und nicht nur er, sondern auch andere Menschen um ihn herum, die recherchierende Journalistin attackiert haben auf verschiedensten Ebenen. Da denke ich mir dann vielleicht auch, dass er da halt einfach eine Art hatte, wo Menschen mit ihm zu tun hatten und man hat sich mit dem lieber nicht angelegt und dann eher weiter mit ihm, quasi ihm gegenüber Friendly Face gemacht und sich weiter mit ihm auseinandergesetzt. Könnte ja theoretisch auch eine Möglichkeit sein.
Ja, ich muss gestehen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber gerade bei so Geheimdienstgeschichten, Nachrichtendienst, Komplexen kommt man mit, glaube ich, sehr verschiedenen Charakteren zusammen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das so war.
Ja, genau. Ja. Jetzt hast du vorher ganz kurz gesagt, er bestreitet etwas. Es hat am Wochenende dann aber eine andere Zeitung berichtet, dass Egisto Ott ein Teilgeständnis abgegeben hat. Aber stimmt das überhaupt?
Ja, das hat die Sprecherin des Wiener Straflandesgerichtes verneint. Konkret wird Ott ja der Tatbestand des geheimen Nachrichtendienstes zum Nachteil Österreichs vorgeworfen und zu diesem Vorwurf war Ott laut der Sprecherin nicht geständig.
Aha, okay. Nur noch einmal für mich zum Verstehen. Er war schon einmal in U-Haft, das wird jetzt immer wieder auch gerne betont. Warum damals? Der gleiche Vorwurf, aber mit weniger Anhaltspunkten als heute eigentlich, oder?
Ja, also es ging da auch um den Spionageverdacht, das war eben 2021 und damals wurde er dann nach einer Beschwerde vom Oberlandesgericht Wien enthaftet. Das Gericht ging nämlich damals davon aus, dass bei Ott keine Tatbegehungs- bzw. Wiederholungsgefahr vorliegt und im Rückblick lässt es sich immer einfach, ist es immer einfach, Entscheidungen zu kritisieren, aber das könnte natürlich dann im Rückblick eine Fehlentscheidung gewesen sein, weil diese neuen Vorwürfe, wo es darum geht, eben, dass er diesen Laptop und diese Handys weitergegeben haben soll, das hat er dann 2022 gemacht, laut den Vorwürfen und Hinweisen aus Großbritannien. Also das wäre ein Jahr nach der
Nachdem Enthaftung. Nachdem er enthaftet worden ist, ja. Vielleicht ist hier ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Einschub zu machen, nämlich rund um die Frage, was ist oder besser gesagt, was war denn eigentlich das BVT, von dem wir ständig sprechen?
Das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Das wurde dann aber im Zuge der diversen Affären quasi aufgelöst und reformiert und im Dezember 2021 wurde das abgelöst durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Also es handelt sich dabei um den Inlandsnachrichtendienst Österreichs und der ist etwa zuständig für die Terrorismusbekämpfung und für die Spionageabwehr.
Und ist diese Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst jetzt besser aufgestellt als das BVD, würdest du sagen?
Also personell und ressourcenmäßig kann man das nicht wirklich nachvollziehen, weil das wird natürlich geheim gehalten, weil wir natürlich fremden Mächten auch keinen Einblick geben, wie sind die aufgebaut, wie viele arbeiten dort. Also das ist ja immer eine Verschlusssache, wie gut die aufgestellt sind. Ich glaube schon, dass es da auch positive Fortschritte gegeben hat, weil es gab da jetzt die Sicherheitsprüfungen wurden verschärft, hat da versucht, wieder das Vertrauen gut zu machen zu den Partnerdiensten. Also wurden da schon auch Reformen angestoßen, die, glaube ich, wichtig waren und richtig. Andererseits muss man eben sagen, diese neuen Vorwürfe rund um die Spionage, die stammen aus dem Jahr 20, also die betreffen das Jahr 2022 und da war die Direktion ja auch schon gegründet. Und offenbar gab es, falls sich das bewahrheitet, müsste man auch hier fragen, ob die Spionageabwehr ausreichend gut aufgestellt war.
Eigentlich müsste man also dann fast schon jetzt immer eine mega lange Abkürzung sagen, nämlich BVD-DSN, weil das eben auch schon einen Zeitpunkt betrifft, wo das schon die Direktion Staatsschutz war. Okay, du hast auch schon erwähnt, dass Egisto Ott dann nach der Enthaftung und nach diesen ersten Vorwürfen von dem BVD damals noch, aber dann schon fast Direktion für Staatsschutz abgezogen wurde, seither im Innenministerium tätig war. Ein bisschen hast du es schon erwähnt, ich frage dich trotzdem nochmal konkreter, weiß man, was er dort gemacht hat? Saß der in einem Kammerl und hatte keine Zugänge oder hatte der doch noch Aufgaben und auch Zugriff auf wichtige Informationen?
Also zunächst einmal wurde er es gab die Suspendierung 2017, die wurde dann aber gerichtlich aufgehoben 2018. Dann gab es aber offenbar Probleme mit der Sicherheitsüberprüfung und man hat gesagt, er kann jetzt nicht wieder zurückkommen, wenn es solche schweren Vorwürfe gibt. Und er wurde dann einer anderen Behörde Dienst zugeteilt, nämlich der Sicherheitsakademie des Innenministeriums. Und er wurde dann später auch wieder suspendiert als Polizist. Und es gibt dann diverse Gerüchte, was der gemacht haben könnte, nämlich es heißt, dass er einer der Verfasser sein könnte dieses anonymen Konvoluts, das zur Razzia beim BVD geführt hat. Er selbst bestreitet das aber immer wieder.
Das ist auch wieder ein wichtiges Stichwort, das Konvolut, das immer gerne erwähnt wird, wenn man über diesen ganzen Komplex berichtet. Dafür würde ich sagen, dass wir noch einmal kurz in die Vergangenheit reisen sollten, eben zu dieser eben genannten BVD-Razzia im Februar 2018. Was ist damals passiert und was hat es mit diesem Konvolut auf sich?
Also dieses Konvolut gab es offenbar schon eine längere Zeit, ist dann auch in Journalistenkreisen und Beamtenkreisen kursiert, wurde aber nie wirklich ganz ernst genommen, weil es ein bisschen obskur wirkte, die Vorwürfe, da sind die Journalisten denen teilweise eh nachgegangen, die haben sich dann nicht bewahrheitet.
Vielleicht ganz kurz, man muss vielleicht sagen, es war ein anonym verfasstes Schreiben, relativ lang und ausführlich, in dem es unterm Strich darum ging, dass das Innenministerium also da einfach Missstände aufzudecken oder zu sagen, dass was da alles schief läuft.
Es gab diverse Vorwürfe des Amtsmissbrauchs gegen hochrangige Beamte dort. Wer das eben verfasst hat, ist eigentlich nie hundertprozentig geklärt worden. Es gibt dann diverse Theorien, wer das gewesen sein könnte, eben
Ott und Weiß.
Und eben, das wurde sehr lange auch eigentlich nicht wirklich, ist das größer aufgeschlagen, aber unter Türkisblau hat sich dann eine neue Dynamik entwickelt und Innenminister Kickl und dann hat sich auch relativ bald nach dessen Amtsantritt die WKStA dafür, für dieses Konvolut interessiert. Und es wurden dann auch Belastungszeugen vernommen, die Ott auch ziemlich nahe gestanden haben sollen. Da gibt es auch wieder die Theorie, dass Ott die eigentlich der WKStA vermittelt haben soll. Und meines Erachtens wurde dann auf einem ziemlich fragwürdigen Substrat diese Razzia im Februar 2018 angeordnet und gerichtlich genehmigt. Und das war eigentlich, zählt bis heute eigentlich als eine der größten, wenn nicht die größte Fehlleistung der WKStA. Da gab es dann justizinterne Dispute und Debatten darüber und auch das BVD wurde sehr schwer beschädigt dadurch.
Die Grundfrage ist aber für Menschen, die sich nicht so viel mit dem ganzen Thema beschäftigen, wieso war das damals für Menschen, die sehr, sehr nah an dem Thema sind und auch für uns Journalisten so eine große Sache, dass die Justiz da beim Nachrichtendienst einmarschiert mit einem Untersuchungsbefehl und einfach wahllos Dokumente beschlagnahmt und elektronische Daten mit. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ein Vorgang, den man ständig irgendwo aus Krimis kennt. Warum ist das so ein großes Thema?
Ja, Nachrichtendienste leben natürlich vom Vertrauen, das andere Partnerdienste in sie haben. Also da werden Informationen ausgetauscht, auch unter der Zusicherung, dass diese vertraulich gehalten werden. Und wenn da jetzt natürlich eine Polizeieinheit reinmarschiert und die beschlagnahmt, ist die Gefahr, dass diese Daten, diese vertraulichen Daten öffentlich werden. und dann auch möglicherweise in falschen Hände gelangen. Gerade rund um den FPÖ-Amtsantritt gab es immer wieder die Angst, dass die zu nah am Kreml dran sind. Und dadurch hat das natürlich auch ein bisschen einen komischen Beigeschmack gehabt, dass gerade ganz kurz nach Angelobung der türkisblauen Regierung da so eine Mega-Razzia stattfindet. Hm. Und es hat natürlich sehr schwer der internationalen Zusammenarbeit geschadet, weil Österreich wurde ja damals auch dann auch ausgeschlossen aus dem Berner Club. Das ist der informelle Zusammenschluss der Nachrichtendienste Europas, weil man befürchtet hat, dass da sensible Informationen in die falschen Hände gelangen.
Sind wir da immer noch ausgeschlossen oder haben wir da mittlerweile wieder Zugang dazu?
Das wird bisher nicht bekannt gegeben.
Das heißt immer wieder, nicht nur nationale, sondern auch ausländische Sicherheitsdienste sind alarmiert und Behörden sind alarmiert aufgrund der Tatsache, dass da eventuell wichtige oder geheime Informationen nach Russland gegangen sind, und zwar über Jahre. Wie schätzt denn du das ein? Ich meine, ist mir klar, dass das auch viel Spekulation ist und dass man das aus der Ferne schwer sagen kann. Aber wie gefährdet ist denn jetzt Österreich tatsächlich oder Mitteleuropa dadurch, dass da vielleicht an die Russen in einer Zeit, in der Russland Krieg führt, an Informationen gelangt sind?
Also russische Nachrichtendienste spionieren in ganz, und Nachrichten und Geheimdienste spionieren in ganz Europa. Da ist jetzt Österreich kein Sonderfall. Es gibt da insgesamt die Befürchtung, dass gerade in diesem Superjahr, Wahljahr 2024, die Russen versuchen könnten, mit Desinformationskampagnen oder dem gezielten Herausspielen von Informationen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das hatten wir ja zuletzt rund um diese Debatte um das abgehörte Gespräch von deutschen Generälen zu diesen Taurus-Raketen. Es ist schwierig zu sagen, was jetzt noch kommt, wenn man ja nicht weiß, oder wir wissen es zumindest nicht, was auf diesen Geräten sein könnte. Auf diesem Laptop, auf diesen Handys sind da sensible politische Informationen drinnen, die dann die Russen knacken und rund um den Nationalratswahlkampf veröffentlichen könnten. Möglich wäre es, aber wir wissen es nicht.
Jetzt hast du selbst in einem Leitartikel zum Thema geschrieben, gut kommt da keiner weg, und hast eigentlich alle politischen Parteien gemeint. Jetzt haben wir schon gehört, Egisto Ott hatte in alle Parteien irgendwie zu allen Parteien einen Draht. Er war eigentlich ursprünglich, glaube ich, ein Roter.
Ja, also, das sagt er. Ich habe jetzt bei der SPÖ nachgefragt, die haben gesagt, es kein Mitglied.
Aha, okay, dann hat
er ob es früher war, mag sein.
Gleichzeitig haben wir eben, wie du vorher genau erzählt hast, diese Tangente mit dem Kickl, der als neuer Innenminister der Blauen da reingekommen ist. Kurz danach gab es die Razzia. Jetzt ist die Frage, wer hat da mehr Schuld und wer kann das vielleicht auch in der anstehenden Wahlkampfzeit vor der Nationalratswahl, wer kann da am besten mit dem Finger auf die anderen zeigen, um es mal so zu betonen?
Ja, also die Parteien schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Wir haben die ÖVP, die auf die Russland-Verbindungen der FPÖ verweist, die FPÖ wiederum sagt, na, das ist ein ÖVP-Skandal, weil die haben ja immer das Innenministerium gehabt und der Ott war immer unter einem ÖVP-Innenminister tätig. Ich glaube, da wird noch viel Munition gesammelt werden für den Wahlkampf. Ich hoffe eigentlich, dass man sich eher auf die strukturellen Probleme jetzt konzentriert. Also zum Beispiel, wie könnte man die Spionageabwehr verbessern, dass man den Fall einmal gezielt aufarbeitet, behördenübergreifend, was hätte man besser machen können bei der Observation, bei der Überwachung. Weil offensichtlich ist ja auch, dass wir erst wieder durch einen Hinweis von den Briten,
von Briten
draufgekommen sind. Also ich glaube, man müsste eher mal behördenübergreifend da ansetzen, und gerade jetzt in Wahlkampfzeiten befürchte ich, wird man jetzt dann nicht eine große, ehrliche Aufarbeitung politisch schaffen.
Eine Frage habe ich vergessen zwischendurch. Was macht eigentlich dieser Martin Weiß jetzt? Wo ist der?
Also gegen Weiß wurde ja auch ermittelt. Er ist dann auch nicht in Haft gekommen, auch wieder eine Justizentscheidung, die man hinterfragen könnte, weil er hat sich dann ziemlich schnell nach Dubai abgesetzt, ist nicht mehr greifbar für Österreichs Behörden. Es gibt dort auch kein Auslieferungsverfahren. Und der Verdacht ist, dass er von dort auch noch weitergearbeitet hat mit Masalek und dieses russische Spionagenetzwerk weiterhin mitbetreibt.
Daniel, danke dir mal für diese erste Einschätzung. Ich bin ziemlich sicher, wie so oft bei diesen großen Themen, dass wir uns noch einmal sehen oder hören werden hier in diesem Podcast mit neuen Entwicklungen zu dem Ganzen. Aber heute sage ich mal danke.
Danke.
Dieses Gespräch haben wir am Mittwoch, den 3. April, um 14 Uhr aufgenommen. Und jetzt gibt's noch einen kurzen Programmhinweis, bevor wir Schluss machen. Die Kleine Zeitung veranstaltet schon zum zweiten Mal ein sogenanntes Podcast-Festival. Und zwar am Samstag, den 13. April, im Grazer Schauspielhaus. Und da werden bekannte Podcaster auftreten, und zwar live auf der Bühne. Zum Beispiel Manuel Rubey und Simon Schwarz oder auch Thomas Tschick und Thomas Maurer. Und die Veranstalterin des Festivals Barbara Haas mit ihrem Podcast Fair and Female. Bei ihr zu Gast sein wird Comedian Julia Brandner. Ja, und wir sind mit dem Podcast, den Sie gerade hören, diesmal auch dabei. Bei mir auf der Bühne wird zu Gast sein Frau Dr. Anneliese Rohrer, Kolumnistin der Presse, allen langjährigen PresseabonnentInnen wohl ein Begriff. Sie ist vor allem längst dienende Politikkommentatorin der Nation und seit kurzem auch Erklärerin von Politik auf Social Media der Presse, also zum Beispiel auf Instagram und YouTube. Und es gibt noch ein paar wenige Tickets für das Podcast-Festival in Graz. Wir verlosen hier aber auch noch einmal 3x2 Gratis-Tickets. Und zwar auch an Sie, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und welche Folge Ihre liebste war. Schicken Sie uns Ihre Antworten an podcast@diepresse.com. Wir ermitteln dann unter den eingelangten Einsendungen die 3 GewinnerInnen. Mehr Infos zum kleinen Podcast-Festival finden Sie außerdem in den Shownotes dieser Folge. Mein Name ist Anna Wallner. Danke, dass Sie heute dabei waren. Machen Sie es gut und auf bald.